Ein frohes neues Jahr, liebe Serien-Junkies, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serien-Taxi. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute nicht wie üblich der Axi. Der ist leider krank, ihr wisst, wie es ist. Im Winter gibt es immer mal wieder Ausfälle. Ich glaube, die letzte Folge war ich ja nicht da, also jetzt schon zweimal ohne das komplette Taxi, aber mit super adäquatem Ersatz, denn liebe Hanna ist hier. Hallo.
Hi.
Ja, schön, dich mal wieder dabei zu haben und zum ersten Mal hier im Serien-Taxi.
Ja, ich hoffe, ich darf einsteigen.
Ja, selbstverständlich. Es ist genug Platz für alle. Immer. Nein, wir haben ja sowieso angekündigt, dass wir gerne immer mal Leute dazu holen. Und heute hat es sich nicht nur angeboten, weil Axel nicht da ist, sondern auch, weil wir über allen möglichen Kram quatschen wollen, zu dem du gerne was sagen möchtest, darfst, wie auch immer, kannst, sollst.
Ich habe auch ein bisschen den Zug schon, muss ich gestehen.
Ja, ja, das Podcasten, das macht tatsächlich auch Spaß. Es ist Arbeit, aber es macht auch Spaß. Und wir hoffen, ja, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, habt ein paar schöne Feiertage gehabt. Wir haben uns wirklich, wir haben uns wieder ein bisschen vorbereitet, ein bisschen Popkultur für unterwegs hier euch zu liefern. Und wir wollten mal so locker einsteigen mit einem kleinen Roundup, was wir so über die Feiertage getrieben haben. Ist ja immer die perfekte Zeit, um irgendwie Serien und Filme und so weiter zu gucken. Und dann im zweiten Teil ein bisschen aufs neue Jahr zu schauen und vor allem, was die großen Streaming-Anbieter so vorhaben. Denn dann kam in den letzten Tagen so einiges an News auf uns zu und einiges an neuen Serien. Und da wollen wir mal kurz so einen Blick vorauswerfen. Wie gesagt, es geht vor allem um die Streaming-Anbieter, aber da kommen wir dann gleich noch dazu.
Verzeih, kurzer Witz. Ich hatte neulich so einen Business-Termin und da ging es auch um Streaming. Und wir nennen es ja immer intern so SVOD, ne? Ja. Streaming Video on Demand. Ja. Oder VOD eben, Video on Demand.
Subscription Video on Demand eigentlich, ja. Oder? SVOD. Ach, stimmt, ich verwechsel es aber auch immer. Ich sag's auch immer falsch.
Stimmt. Das
ist SVOD, das ist Subscription, direkt. Ja.
Aber er sagte immer S-Wort.
S-Wort.
Wort oder S-Wort. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er meinte. Und nachher sagt er immer noch T-Wort. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, was T-Wort ist.
T-Wort?
Was könnte das sein?
Gute Frage. Schreibt uns doch an podcast@serienjunkies.de, könnt ihr uns immer erreichen. Wer vielleicht zum ersten Mal zufällig irgendwo auf uns gestoßen ist bei YouTube oder sonst wo, ihr könnt uns abonnieren mit RSS-Feed. Alle Infos gibt es unter serienjunkies.de/podcast. Da gibt es alle Infos zu Feeds. Ihr könnt es auch auf YouTube sehen, iTunes und so weiter. Also einfach da vorbeischauen. podcast@serienjunkies ist die Adresse, wo ihr uns immer E-Mails schreiben könnt. Wenn ihr wisst, was T-Wort ist, gerne. Meldet euch gerne bei uns.
Ist das immer ein Kaufen? Kann das damit irgendwie zusammen?
T-Wort? Nee, es gibt Subscription Video on Demand, Video on Demand.
Ah, witzig, ne?
T-Wort.
Ich hab dann immer so ganz wissend genickt, aber ich dachte immer so, was ist T-Wort?
Vielleicht ist es was komplett Neues. Vielleicht ist er das mal gegangen. 2015 kommt es groß raus. T-Wort. Hanna, wie sieht's aus? Hast du viel geschaut über die Feiertage?
Ich muss gestehen, ich habe sehr viel geschaut. Es ist ja auch Weihnachten, ne? Wann ich fuhr nach Hause. Ich musste Gott sei Dank nicht arbeiten. Wir hatten ja auch ein paar arme Serien-Junkies, mussten ja auch noch Schicht schieben über die Feiertage. Das war mir zum Glück, ich musste es nicht tun. Und ich hab wirklich unfassbar viel geguckt. Also wenn du mich fragst, was hast du gesehen? Ich glaube, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen.
Willst du ein paar Sachen rauspicken?
Ja, ich habe kurz vor Weihnachten, ich glaube am 23. kam unter anderem ja Mozart in the Jungle raus. Das ist eine neue Serie von Amazon, auf das wir auch später nochmal eingehen werden. Aber es hat mir ganz gut gefallen.
Die kam da erst in Deutschland raus?
Die kam international, glaube ich, dann erst
raus. Ah, dann war es der Pilot. Ich hatte dann nur mal. Ah, okay. Also die komplette Serie.
Zehn Folgen. Spielt so ein bisschen im Symphonieorchester in New York. Also ein bisschen so anderes Setting mal. Bernal, wie heißt der nochmal?
Gael García.
Genau, Bernal ist die Hauptrolle. Und Saffron Burrow. Aber wie gesagt, wir kommen nachher noch drauf. Ich habe Transparent nochmal gesehen. Ich habe meine Familie sozusagen angefixt. Ich glaube, das dritte Mal, dass ich es jetzt komplett durchgeschaut habe. Hat mir ja, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen letztes Jahr. Ich habe mich aber auch viel den Dokus zugewendet bei Netflix und habe unter anderem ja auch gesehen Dokus, die du empfohlen hast oder sogar Exi auch im Taxi.
Ja.
wie zum Beispiel die Sushi-Doku mit diesem japanischen Sushi-Koch.
Ja, Jiro Dreams of Sushi. Ich glaube, die haben wir hier jetzt noch nicht empfohlen. Die habe ich dir wahrscheinlich so mal empfohlen. Erzähl kurz. Das ist ein Film, den ich auch sehr, sehr mochte.
Genau, es war so ein bisschen, glaube ich, auch fast, also ich weiß, dass deine Freunde, glaube ich, vom Slash-Filmcast das auch sehr mochten.
Ja,
Davinder, glaube ich.
Da bin ich drauf gestoßen.
So eine kleine, typisch japanische irgendwie Tokioer Klitsche, ne? So ein kleines Restaurantchen mit, glaube ich, 8
Sitzplätzen. In der
U-Bahn,
glaube ich.
Genau, in der U-Bahn irgendwie so links. Ne? Ich stelle mir jetzt gerade so hier so Frankfurter Tor und links vor, wo halt ein älterer Herr, der irgendwie, ich glaube, 85 mittlerweile schon ist, mit seinem Sohn zusammen halt dieser beste Sushi-Place der Welt ist und 3 Michelin-Sterne hat und diese auch verteidigen konnte. Und es geht jetzt also um diesen 85-Jährigen, der halt sich immer weiter bildet und trainiert im Sushi-Machen. Ja. Wo man ja auch denkt, das ist irgendwie simpel und man hat einen Klops Reis und Fisch oben drauf. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es ja auch das. Und er sagte ja auch, es sind halt so viele Kleinigkeiten, die einfach die Perfektion bringen. Also vom Reiskorn, ja. Das war übrigens meine Lieblingsszene, dann spricht er mit dem Reishändler und dann geht es irgendwie darum, dass das benachbarte Hyatt doch irgendwie Reis bestellen wollte. Und dann lacht so der Reishändler und sagt, macht irgendwie so mit den Fingern so ein Zeichen, dass das ja auch viel Talk sei und die gar nicht wissen, wie sie ihn zubereiten sollen. Ne? Ja. Wo ich auch immer denke, eigentlich, man kann Reis kochen, was kann man da groß anders machen, ne? Aber nein.
Auf jeden Fall sehr faszinierend, also für alle, die sich irgendwie ein bisschen für Kochen und Essen und so begeistern können. Und gleichzeitig, was ich auch immer interessant finde, dieses typische Japanische, diese japanische Kultur, das auch irgendwie wahrscheinlich früher von den Samurais und sonst irgendwann kam, dieses zur Perfektion streben. Also ich glaube, Jiro sagt auch irgendwie, dieser Sushi-Koch sagt auch irgendwie, ja, man soll sich im Leben eine Sache aussuchen und die soll man dann bis zur Perfektion lernen. Und irgendwie hier und da mal was probieren, das ist nicht so. Er ist natürlich auch so ein bisschen so ein Sturkopf. Mhm. Und dann dazu ist es noch so ganz interessante Familienverhältnisse. Denn in Japan muss es sein ältester Sohn muss quasi das Restaurant weitermachen. Und sein zweitältester Sohn hat schon längst ein eigenes gemacht, weil er einfach so viel schon gelernt hat. Aber der Ältere, der auch schon irgendwie 60 ist, der darf es einfach nicht. Der muss warten, bis Jiro aufhört. Und es sieht immer so aus, als würde er es noch ein paar Jährchen machen. Also auf vielen Ebenen irgendwie eine coole Doku, wenn man sich irgendwie nur annähernd für Essen und Japan und Sushi interessiert.
Genau, ich warne vor, es ist sehr, sehr langsam. Also mir war es fast ein Tick zu langsam, denn sozusagen die Höhepunkte brauchen. Mhm. Nämlich dann eigentlich sozusagen das große Essen. Also es dauert ungefähr 40 Minuten, bis Jiro mal erklärt, was so besonders an seinem Sushi ist. Ja. Aber dass sozusagen selbst relevant ist, ob die Esser Links- oder Rechtshändler Händler sind, erstaunlich. Und das Krasse war auch, der Sohn ist, glaube ich, der Linkshänder und hat dasselbe Restaurant nochmal gebaut, aber halt spiegelverkehrt.
Ah, ja, stimmt. Ja. Ich hatte die Doku letztes Jahr über Weihnachten sogar gesehen, da war ich im Ausland und habe sie im amerikanischen Netflix gesehen tatsächlich. Und die gibt es jetzt aber im Deutschen?
Nee, leider nicht. Ach so. Ich war auch im Ausland und habe sie auch im amerikanischen Netflix gesehen. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, sie gibt es leider nicht. Ich habe eine andere Doku aber gesehen, die gibt es auch in Deutschland. Mhm. Die hast du auch gesehen. Und zwar ist das Print the Legend. Mhm. Und es geht um 3D-Drucker. Ja, auch irgendwie ein Thema, was aktuell, wo ich mich mal frage, wie geht das eigentlich genau? Nicht, dass das genau geklärt wird in der Doku. Es geht eigentlich mehr darum, was für Business-Leute dahinter stecken. Wer baut momentan diese Drucker und mit welchen Problemen haben die eigentlich momentan zu tun? Und das war auch sehr, sehr spannend. Also gerade so ein bisschen mehr businesslastig als jetzt so nerdy, ich druck meine eigenen Lego-Figuren. Aber auch gut gemacht und spannend und ich habe viel auch danach über diese Firmen gelesen, weil mich das irgendwie nicht losgelassen hat. Also kann ich auch sehr empfehlen, im deutschen Netflix auf jeden Fall vorhanden.
Genau, über die bin ich auch gestolpert schon vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht mehr. Und dachte auch erst so, 3D-Druck, darum geht's. Mhm. So, aber es geht eigentlich mehr um dieses Startup und wie entwickelt sich diese Firma. Und eine Firma wird dann so ein bisschen so das neue Apple der 3D-Druckindustrie und wie, was für eine Dynamik herrscht da zwischen den Gründern und so weiter. Also ich dachte wirklich viel mehr, am Anfang dachte ich so, oh schade, das geht gar nicht so sehr ums 3D-Drucken, weil ich da mal online auch Sachen gesehen habe, es können jetzt schon Häuser gedruckt werden und was weiß ich. Darum geht es nicht so sehr, aber trotzdem hat es mich dann gefesselt, weil es eben um die Business-Seite auch super interessant war. Print the Legend, im deutschen Netflix, kleiner Doku-Tipp noch. Hast du noch was? Oder serientechnisch?
Serientechnisch, ich überlege gerade, was habe ich noch gesehen?
Wir wollten das
Ende noch von The Affair gesehen, genau. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, mit The Affair, das war die neue Showtime-Serie, Drama mit Ruth Wilson und Dominic West in den Hauptrollen. Mhm.
Haben wir auch hier schon mal angesprochen, zum Start, glaube ich, Axel und ich.
Genau, und ich fand, es hat einen sehr starken Piloten gehabt und fiel dann leider so in der Mitte so ein bisschen ab. Mhm. Das war so meine Einschätzung. Wir werden nicht spoilern, keine Sorge. Aber ich fand das Ende, gerade weil es so sich total veränderte, die Serie, fand ich. Ja. Also ich hatte das Gefühl, es geht jetzt in die Richtung und es ging komplett in eine andere Richtung.
Ja.
Fand ich das Ende doch sehr, sehr gut. Und es hat mir doch gut gefallen und ich fand es mit auch eine der besten neuen Serien in diesem Jahr. Es hat es nicht ganz in meinen Rückblick geschafft. Hm. Dazu mag ich Dominic West nicht so gerne.
Was? Hallo, McNulty!
Und ich mochte ihn bei McNulty lieber. Ich finde, jetzt ist er ganz schön alt geworden, muss ich leider gestehen.
Und das Krasse ist, ich dachte auch so, Dominic West ist ganz schön alt. Der ist gar nicht so alt. Also jetzt im Vergleich so, der ist zum Beispiel irgendwie 5 Jahre jünger als ein George Clooney oder ein Brad Pitt.
Ja, auch schon 50.
Ja, ja, genau. Und er ist halt so 45, aber ich glaube, er ist einfach ein relativ natürlicher Typ. Also ich glaube, so sieht halt normal jemand aus, der 45 ist. Und es ist dann auf einmal ungewohnt, wenn du halt dann nicht so ein Fred.
Also ich, und Pitt sind auch schon alt.
Ja, findest du? Also ich finde, es gibt deutlich ältere Schauspieler, die so viel jünger wirken, wo du denkst, ach, das geht nur, wenn du Milliarden auf dem Konto hast und nie dich irgendwie aufregen musst und immer die besten Cremes hast und so. Und Dominic West sieht halt einfach wie 45 aus, finde ich.
Also ich finde, er hat immer noch einen sehr schönen Körper, den er auch genug zur Schau stellt in The Affair. Aber ich finde zum Beispiel die Haare. Geht gar nicht. Also, sorry, da habe ich echt ein Problem mit den Haaren. Aber ihr wisst, ich reiß mich da auch immer an so einer Kleinigkeit hervor. Aber wer natürlich toll war, war Ruth Wilson, die wir super, auch schon in Luther kannten, war wirklich super toll. Und ich mag natürlich auch sehr, sehr gerne hier Joshua Jackson und Tierney, die Frau von ihm, also die jeweiligen Partner sozusagen.
Ja, also der Cast ist absolut super.
Und auf jeden Fall, glaube ich, müsst ihr mal reinschauen. Ich glaube, einen Deutschlandstart gibt es noch nicht.
Genau, hätte ich jetzt, habe ich nochmal nachgeguckt, noch nichts gesehen. Also ich denke mal, da wird aber irgendwie was passieren, gerade weil sie gilt eben so als eine der besten Serien, die jetzt im letzten Herbst gestartet sind. Eine, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat von den Quality-Serien sozusagen oder von den Kabel-Serien. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe ein bisschen, es hat sich anders entwickelt, als man denkt. Wie du recht hast. Ich fand es insgesamt ziemlich stark. Mich hat es auch interessiert, es geht erstmal um sehr viel um Beziehung und was ist das, wenn man irgendwie lange mit jemandem zusammen war und Affäre, kann das passieren, muss es passieren, soll das passieren und so weiter. Und dann gibt es ja aber auch noch so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie groß zu spoilern, so ein bisschen so ein Mordkriminalfall. Und ich dachte die ganze Zeit so, und es gibt eine zweite Staffel, ist jetzt bestätigt. Und es hat sich aber ganz lange angefühlt eigentlich wie so eine Miniserie. Ich wäre auch völlig zufrieden gewesen, wenn das nach 10 Episoden zu Ende gewesen wäre. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht so, dass es nicht richtig abflaut, weil ich fand es eigentlich sehr, sehr stark sonst.
Ich kam doch irgendwann ins Büro und dachte, es wäre schon das Finale gewesen. Ja. Folge 8 oder 7. Ich meinte zu euch so, ach, das war das Finale oder irgendwas sprach ich zu dir und Exi. Und dann meintest, glaube ich, du oder Exi, nee, das war das Finale gar nicht. Und ich so, huch, das hätte das perfekte Finale sein können.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, ob sie da irgendwie auf gut Glück oder ob sie dann zwischendurch erst wussten, dass sie verlängert werden und dann in eine andere Richtung gegangen sind oder so. So ein bisschen wirkt das so.
Weil ich meine, am Anfang gelesen zu haben, als ich gelesen hatte, dass Ruth Wilson und Dominic West die Serie machen, habe ich gelesen, dass es eigentlich eine Miniserie sein sollte, die abgeschlossen ist.
Wer weiß, vielleicht gab es den Abschluss und dann, als sie wussten, wir können weitermachen. Also es wirkt ein bisschen unrund dann leider, aber trotzdem fand ich es eine sehr starke
Serie. Und deswegen fand ich es auch ganz gut, weil wir alle wissen, es ist schon ganz schön, als Serienjunkie doch nochmal überrascht zu werden, finde ich.
Ja.
Oder auch eine Serie zu sehen, die doch in eine ganz andere Richtung als man vielleicht denkt. Also wie gesagt, fand ich einen Blick wert und hoffe auch, dass es nach Deutschland kommt.
Denn müsste dieses Jahr irgendwie was passieren, denke ich auch.
Vorstellen, dass es auch ganz gut laufen würde.
Ja. The Affair, Showtime-Serie. Ich habe auch die letzte Folge geguckt. Und nicht, dass die Leute denken, ich erzähle irgendwie Quatsch. Ich war im Ausland. Ich war tatsächlich im Ausland, denn wir haben jemanden besucht und der ist Navy-Offizier. Und da hat man Amerikaner, nicht in den USA, aber innerhalb von Europa, aber da hat man amerikanisches Fernsehen. Und deswegen konnte ich das ganz problemlos Showtime kann ich das ganz bequem über Showtime gucken. Heute haben ja Adam und Felix in der Redaktion noch ein kleines Video zu Agent Carter aufgenommen. Vielleicht, und ich weiß, dass du es gesehen hast, eine neue Marvel-Serie. Und wir kommen heute noch zu anderem Marvel-Kram nachher mit Netflix und Co. Willst du da noch irgendwie ein, zwei Sätze zu finden? Du hast den Piloten gesehen.
Ich habe den Piloten gesehen, nicht die zweite Folge, aber ich freue mich schon drauf. Und ich muss gestehen, ich bin ja auch jemand, der sich immer freut, wenn es irgendwie starke Frauencharaktere gibt. Da mache ich ja keinen Hehl draus und bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn es keine ausgearbeiteten Frauencharaktere gibt in Serien. Einfach, weil ich es interessanter finde, wenn es auch eine Frau gibt, die irgendwie eine interessante Rolle spielt. Und
ich übrigens auch 30 Jahre lang genug Männer gesehen. Ich finde es auch super, wenn mal Damen im...
Und ich will gar nicht sagen, es ist eine Serie für Frauen oder eine Serie für Männer. So weit will ich gar nicht gehen. Aber wie gesagt, Hayley Atwell spielt einfach Miss Carter oder Agent Carter, die wir auch schon aus den First Avenger, aus dem Film kennen. Und es spielt halt in den 40er Jahren, was schon vom Setting her, finde ich, ganz interessant ist. So 46 ist ja jetzt auch nicht eine Zeit, wo man jetzt mal so in Deutschland viel gesehen hat. Ne? Das ist eher 50er irgendwie.
Ja.
Ich glaube, 46 gab es auch nicht so viel zu sehen nach dem
Kinder. So irgendwie. Ziemlich viel Trümmer und Müll
wahrscheinlich. Genau. Und es sieht also wirklich von der Ausstattung her schon mal sehr, sehr gut. Und es setzt genau da an, wo der Film aufhört.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Das Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. hat jetzt Pause quasi und in der Zeit haben sie das so reingeschoben. Genau.
Ich glaube, es sind doch nur 8 Folgen, die also die Zeit überbrücken, die Pausenzeit überbrücken. Und Ich hätte heute Adam nochmal gefragt. Er meinte, es wäre auch eher seriell aufgebaut. Also es ist jetzt nicht, dass Agent Carter irgendwie einzelne Fälle löst. Okay. Hat aber schon so ein bisschen so ein Vibe wie eine Mischung aus Alias und Mad Men. Das war sozusagen der Vergleich von Adam. Alias habe ich auch gesehen, gerade weil es auch noch so eine Ähnlichkeit gibt, die ich jetzt gar nicht spoilern möchte. Und Mad Men natürlich auch, weil Agent Carter natürlich dann immer so die Sekretärin ist, mehr oder weniger, die von diesen ganzen Chauvi-Männern dann irgendwie schlecht behandelt wird. Ich fand es auch ein bisschen fast too much. Also sie war irgendwie so, sie wusste irgendwie so alles und konnte alles.
Wäre die
dann,
Beste.
Ja, nachher echt so die wilde, wie heißt das, so eine Bombe, die sie entschärfen muss, weißt du, mit so 1000 Ingredienzien, die sie zusammenschrauben muss, die man gar nicht mehr wusste. Und dann rennt sie auch irgendwie so und sowas. Ich weiß nicht, ich fand, sie hatte auch, sie ist halt sehr, sehr weiblich und sehr fraulich, was ich ja potenziell gut finde, aber sie wirkt halt nicht wie so ein Agent,
wie der so ein irgendwie
dann, genau, so, Agent, so, ja. Das sind für mich dann eher so androgyne, weiß ich, Maggie Q's oder so, weißt du, so aus Nikita, also solche Typen eher.
Okay.
Aber in dem Sinne trotzdem auch interessant und tolles Setting und wir haben dazu eine Frage, Adam und ich, als wir heute gesprochen haben, und zwar an die liebe Kartei, die, glaube ich, beim Taxi ja auch mal eine Rolle spielen darf. Und zwar, wer es noch nicht weiß, wir haben ja eine große Originalkartei, die auch aus dem 1946 sein könnte. Also ein Rolodex, oder wie heißt das? Rolodex. Und Adam und ich haben uns gefragt, in Agent Carter, das ist ja auch so ein bisschen so Agenten, Doppelagenten, so das Setting, kommt eine Schreibmaschine vor. Und zwar eine richtige, ne, altertümliche Schreibmaschine, wie wir sie noch kennen von früher. Und da schließt so ein anderer Agent irgendwie was an und dann tippt er was.
Ja.
Und dann wird sozusagen ihm zurück was gesendet. Und das wird dann getippt.
Ja.
Ne? Also ohne, dass er die Knöpfe drückt sozusagen.
So quasi das frühe Fax oder so. Keine Ahnung.
Und also die frühe E-Mail. Und wir fragten uns, Adam und ich sind auch große Fringe-Fans. Übrigens auch gerade bei Netflix, glaube ich, zu sehen. Kann ich auch nur empfehlen. Und in Fringe kam das auch schon vor. Und jetzt fragten wir uns, gab es sowas wirklich? Also konnte man eine Schreibmaschine an irgendwas anschließen?
Quasi fernsteuern.
Und dann über, weiß nicht, Radio oder Teletext, wie ist es damals diese Sachen, die, nicht Teletext, wie hieß das denn, was wo man uns mitgeschickt hat, wo man so Daten auch mitschicken konnte? Telex.
Telex, ja.
Ne? Und kam dann sowieso Telex zurück, also in die Schreibmaschine?
Wahrscheinlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie es ausgedacht haben, aber sicher sagen könnte ich es jetzt auch nicht. Wenn da jemand was zu weiß, schreibt uns. Ihr könnt uns an podcast@serienjunkies.de schreiben und euch für die Kartei als, ich weiß nicht, Telekommunikationsexperte bewerben, dann nehmen wir euch da gerne auf, falls wir nochmal Fragen haben in der Richtung.
Genau, also keine Sorge, wir werden eure Daten nicht rausgeben. Es geht einfach darum, wenn wir nochmal genaue Fragen haben sollten, dann würden wir euch anmailen und dann einfach nochmal fragen, ob ihr dazu was wisst. Aber ich fand es nur so witzig, weil ich mich das wirklich auch gefragt habe, diese Schreibmaschine. Aber das sieht auch halt so geil aus. Sie sitzen dann vor der Maschine und dann werden halt die Knöpfe automatisch gedrückt.
Ja.
Ne? Und dann liest du halt das, was geschrieben wird. Also wie gesagt, ich fand es...
Denken wir nur so an Morse-Code und so, aber wahrscheinlich war man zu der Zeit wirklich schon ein bisschen weiter. Ne? Ich weiß es aber auch nicht genau.
Genau, also es muss irgend so eine so Enigma, weißt du, so eine Geschichte irgendwie sein. Ja. Aber fand ich ganz, ganz witzig. Und
cool.
Wie gesagt, also Tipp, Fringe bei Netflix Deutschland, alle 5 Staffeln. Fringe, gerade 2., 3. Staffel, war großartig. Ich erinnere mich gern daran.
Ich habe es leider nie gesehen. Ich habe Agent Carter auch nicht gesehen. Also ich finde es krass, dass Marvel weiter in die Vollen geht, quasi nicht nur im Kinobereich, sondern auch im Serienbereich, wo sich ja wahrscheinlich so ein bisschen so zwei Lager auch bilden werden. Jetzt mit Agents of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter, ist ja beides bei ABC, glaube ich.
ABC, ja.
Und wir werden nachher noch drauf kommen, dann die Netflix-Marvel-Serien, die auch in ein bisschen andere Richtung wahrscheinlich gehen, vielleicht ein bisschen düsterer sind und so weiter. Aber ja, diese Superhelden, die Leute, die öfter mal zuhören, wissen, ich bin jetzt nicht der größte Superhelden-Junkie und ich lasse was erstmal laufen. Wenn es dann positiven Vibe gibt, würde ich auch nochmal reinschauen.
Weil du hast die richtig jetzt mit Arrow und Flash und Gotham, also momentan...
Es gibt so viel.
Ne? Ich muss gestehen, Gotham und Flash schaue ich ganz gerne, obwohl ich auch nicht so die Marvel-Lady bin, aber ich schaue relativ viel, wie man merkt, weil es gut ist.
Ja, also wie gesagt, mir geht es gar nicht so darum, wo eine Serie angesiedelt ist, ob sie Superhelden-Serie ist, ob sie wie The Affair was komplett anderes ist. Also einfach nur gut sein. Ich glaube, ich kann mich mit ziemlich vielen anfreunden. Pick mir immer so ein bisschen die Sachen raus. Ich kann da noch ein, zwei Sachen sagen, aber wir wollen die Zeit nicht überschreiten. Ich habe serientechnisch nur The Affair eigentlich fast geguckt, sonst war ich ein bisschen im Urlaub und wollte nicht so unsozial sein und nur auf dem Sofa abhängen.
Ich war so unsozial.
Sachen gucken. manchmal, mir hat es dann auch gefehlt, als ich wieder zu Hause war, habe ich aber vor allem ein bisschen Filme nachgeholt. Ich habe nochmal den letzten Planet der Affen geschaut,
cool.
Also den erstmal nochmal den Dawn of the Planet of the Apes, sondern Rise of the Planet of the Apes, haben mir ziemlich gut gefallen.
Habe ich gesehen bei dir bei Letterboxd.
Ja, sehr gut. Ja, Letterboxd können wir auch kurz anmerken. Wir haben uns beide, es war so ein bisschen Neujahrsgedanke, Vorsatz, mal ein bisschen besser meinen Filmkonsum zumindest zu nachzuvollziehen können später, ein bisschen mehr zu sammeln. Und es gibt ja die schöne Seite Letterboxd, wo man,
Letterboxd mit einem D hinten.
Ja, Letterboxd, ja. Was quasi ein soziales Netzwerk für Filme ist, wo man quasi sein Film-Tagebuch führen kann und Leute einem auch folgen können. Also das heißt, wenn ihr mir unter Picknicker83 folgt oder dir, Hannah, unter...
Genau, Mediahohe.
Mediahohe, wie wir sonst auch. Könnt ihr quasi sehen, was wir so gucken, wenn wir denn es auch immer nachtragen oder eintragen.
Ich habe es jetzt alles eingetragen im Filmbereich, was ich geschaut habe, im Januar.
Ja, sehr gut. Ja, ich bin, glaube ich, auch noch 18. So 5 Filme oder so. Felix, der macht das, glaube ich, schon ein paar Jahre bei uns. Der hat schon irgendwie ein bisschen mehr. Was ich sehr schön fand, habe ich zu Weihnachten auf Blu-ray bekommen. Den jüngsten und letzten Miyazaki-Film, The Wind Rises. Ich bin überhaupt kein, es war mehr so ein Zufallsding. Ich glaube, dann mal überlegt, ich muss mich fast schämen für, ich glaube, ich habe vorher noch keinen Ghibli-Film so aktiv immer mal reingeschaltet im Fernsehen, liefen mal eine Zeit lang immer auf RTL 2 und so. Wusste immer, Ghibli ist was Tolles, es hat Qualität, aber war jetzt nie so Fan. Aber der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch total Lust, es gibt jetzt wohl auch zum Ende, oder ja, Ghibli Studios weiß man ja nicht genau, Miyazaki hat sich ja wahrscheinlich zurückgezogen, gibt es jetzt auch eine Doku? Jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendwas
The World of Sadness. Darum, weil die sind irgendwie so außerhalb Tokios, sitzen die in so einem Haus, ja. Ne? Wie crazy das sein soll, die Produktion. Ne?
Und dann zufällig kam eigentlich in diesem Jahr, wo diese Dokumentation stattfand, auch das Ende und diese Pressekonferenz und so weiter. Also jetzt gerade Ghibli, wer da irgendwie Interesse hat, gab ja den Prinzessin Kaguya jetzt, diesen Kinofilm von Takahata, das ist der andere große Regisseur bei Ghibli und jetzt eben von Miyazaki, der letzte The Wind Rises. Es geht ganz kurz um irgendwie einen Erfinder in den 30er, 40er Jahren, es geht dann so in den Krieg rein, der Flugzeuge designt, erfindet und so weiter, halt totaler Enthusiast dafür ist, aber irgendwie ist natürlich auch immer so diese Sache, dass diese Flugzeuge dann wahrscheinlich für Krieg und sonst irgendwas verwendet werden, aber er will eigentlich nur schöne Maschinen bauen und es ist eine sehr erwachsene Geschichte, er hat dann auch, es gibt auch eine Liebesgeschichte, die sehr tragisch ist und aber ja, diese Filme, es gibt ja oft Leute, die, wenn sie sowas sehen, sehr schnell Vorurteile haben, es ist irgendwas für Kinder, überhaupt nicht. Also es ist ein gezeichnetes Drama eigentlich. Sehr schön, sehr schönes Ding.
Sag mir, fällt was ein, Thomas. Ja. Wollen wir nicht diesen Podcast machen komplett mit, was wir geschaut haben und dann einen zweiten Teil machen mit Netflix und Amazon?
Können wir. Das habe ich damit einverstanden, ihr könnt euch gar nicht wehren. Das ist eine spontane Idee,
doch, du guckst wahrscheinlich auf die Uhr. Ich sehe nur Zustimmung hier überall. Ja. Wir fangen noch so ein paar schöne Dinge ein und dann haben wir es, glaube ich, auch schöner getrennt.
Okay, perfekt. Aber pass auf, dann packe ich noch schnell die Ansage unseres Sponsors dazwischen. Wir müssen uns natürlich wie jedes Mal bei audible.de bedanken. Audible sponsert hier das Serientaxi, worüber wir sehr froh sind.
Und ich habe ja auch wirklich ein komplettes Audiobuch gehört über Weihnachten. Ja. Auch das noch. Ich war noch asozialer. Darf ich mal eingrätschen?
Ja, gerne. Also ich wollte noch kurz, ich sag noch kurz die Basics an, was nämlich für euch gut ist. In dem Fall ist, dass ihr unter audible.de/Serienjunkies auf die Landingpage gehen könnt. Wenn ihr darüber geht, könnt ihr Audible als Service kostenlos testen. Audible bietet ganz, ganz viele Hörbücher, aller Art an Englisch, Deutsch, auch ganz viel zu Serien und so weiter. Weil wir heute schon so viel über Comics gesprochen haben, habe ich auch mal eine Sache rausgesucht, die für mich von großem Interesse ist. Da habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr Ahnung. Es gibt nämlich ein schönes Hörbuch, Marvel Comics The Untold Story von Sean Howe. was sich nach einer ziemlich umfangreichen Marvel-Biografie sozusagen anhört. 17 Stunden Hörbuch über Marvel, also für Comic-Nerds, glaube ich, ein gutes Ding. Und wenn ihr über audible.de/Serienjunkies geht, könnt ihr Audible kostenlos testen und dieses Hörbuch zum Beispiel kostenlos herunterladen. Könnt ihr auch für immer behalten. Und ihr könnt aber auch jedes andere Hörbuch testen. audible.de/Serienjunkies, damit unterstützt ihr auch uns, wenn ihr da mal Lust habt, reinzuschnuppern. Ja, und jetzt darfst du, Hannah.
Genau, ich habe nämlich ein kostenloses Hörbuch auch gehört über Weihnachten. Und zwar eins, was ich immer schon hören, beziehungsweise ein Buch, was ich immer schon lesen wollte. Und zwar bin ich ja ein großer Babylon 5-Fan. Mhm. Genau wie Anna auch in der Redaktion. Ich glaube, wir sind so die Babylon 5-Junkies. Und zwar hat die eine Darstellerin, Claudia Christian, hat eine Biografie geschrieben. Und es ist auch relativ kurz, also keine 17 Stunden, keine Sorge. Ich glaube, es ist 6,5 oder 7 Stunden lang. Und die App ist auch ganz schön von Audible. Mhm. Also man kann halt auch die Kapitel unterteilen, man kann es timen, also auch wer zum Einschlafen gerne Hörbücher hört, kein Problem. Und das Interessante ist, was ich gar nicht wusste, es ging halt viel auch um ihre Sucht. Also so ein bisschen wie so eine Hollywood-Geschichte. Dann irgendwie auch eine schwere Kindheit gehabt und vergewaltigt und missbraucht und Eltern schwierig, dann auf Alkoholkonsum und Sucht. Und das Interessante aber an dieser Biografie war wirklich, dass sie es natürlich zum einen auch selber spricht, was ja die meisten machen, auch bei den Hörbüchern, was ich immer schön finde bei den Schauspielern, weil die meisten ja auch sehr ausgebildete Stimmen haben. Und was sehr spannend war nachher, wenn es halt wirklich um Babylon 5 geht und wenn es auch um Hollywood so ein bisschen geht in den 80ern und 90ern. Und sie hatte ja auch ein wildes Leben. Sie war ja auch hier mit Dodi Al-Fayed zusammen, mit Lady Di zusammen war. Also hat auch so einige Männer da durchgenommen, wie auch zum Beispiel George Clooney, den wir auch schon erwähnt hatten. Sie meinte, er wäre nicht sehr, kein großer Gentleman gewesen.
Was? Kann ich mir nicht vorstellen.
Also das ist wirklich so, dieses Hollywood-Feeling auch zu kriegen und wie anstrengend das auch sein muss als Schauspielerin, gerade bei so Serien, ne, wo du halt nie weißt, wie es weitergeht und damals natürlich noch viel extremer, so Casting-Couch und sowas. Also es ist schon harter Tobak war es teilweise. Und nachher wird es dann Gott sei Dank ein bisschen positiver, weil ich muss gestehen, es hat mich echt teilweise ganz schön runtergezogen. Aber es war wirklich extrem spannend. Ich würde sagen, dass Babylon 5-Fans das auf jeden Fall sich mal anhören sollten. Weil es halt, wie gesagt, dazu auch sehr, sehr interessante Informationen gibt. Und wie gesagt, es endet halt sehr, sehr positiv. Und ich glaube, was Claudia Christian gerade macht, also irgendwas macht sie auf jeden Fall. Und ich glaube, das Buch hat sie auch ganz gut verkauft, wie gesagt. Ja. Es heißt Babylon Confidential.
Okay.
Aber Obacht, es geht halt auch, wie gesagt, auch viel um Sucht und Suchttherapie vor allem. War auf jeden Fall spannend und ich habe es mir, gut, 6,5 Stunden, ist nicht ganz so assig. Es klingt jetzt so, als ob du so den großen Sozialen gemacht hättest Weihnachten und nicht irgendwie nur so Filme geschaut hättest.
Das war auch gar nicht so freiwillig. nee, so kann man es glaube ich nicht sagen.
Aber ich finde ja, Weihnachten muss man halt immer nutzen und nutzen, um sozusagen Sachen auch irgendwie nachzuholen, die man verpasst hat in der Zeit.
Das Ding ist, ich war nicht bei meiner Familie, sondern der Familie meiner besseren Hälfte und da muss man sich so ein bisschen da wenigstens interagieren und nicht den ganzen Tag auf der Couch rumhängen. So, kann ich was helfen? Kann ich was tun?
Das klingt echt, als ob ich nichts gemacht habe.
Nein, sonst heißt nur, dass ich was ausnahmsweise mal was gemacht habe. So ungefähr. Aber apropos Biografie, vielleicht mal kurz, ich habe mich auch was Tolles geschenkt bekommen und ich bin auch ein großer Biografie-Fan, sei es lesen oder sonst irgendwie. Ich habe zu Weihnachten noch eine riesenfette, und ich glaube, die ist ziemlich neu, Robert De Niro Biografie geschenkt bekommen. Ich glaube, der ist einfach De Niro Alive oder so und die ist von einem relativ bekannten Autor, ich habe jetzt den Namen vergessen, der aber schon irgendeine ganz große Hollywood-Biografie, Marlon Brando oder sonst irgendwas geschrieben hat. Das habe ich von Eltern von meiner besseren Hälfte geschenkt bekommen, die, glaube ich, immer fragen, ah, der macht doch irgendwas mit Film. Schenke ich das dir mal.
Das ist doch ein ganz süßes Geschenk.
Ey. Ja, auf jeden Fall. Ich hab, ja, das ist sehr cool. Ich habe bis jetzt, ich bin schon ein großer De Niro-Fan. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unbedingt sein Lebenswerk irgendwie durchgelesen hätte oder seine Lebensgeschichte, aber ich habe reingelesen. Das ist echt sehr, sehr interessant. Gerade wie es darum geht, dass er so ein Perfektionist ist. Er ist ja der typische Method-Actor, kommt aus der klassischen Schule aus New York und bin jetzt noch nicht sonderlich weit, aber da so Sachen wie, dass halt eben für Taxi Driver extra eine Taxi-Lizenz gemacht hat und dann durch die Nacht gefahren ist und ganz akribisch Kostüme selbst gesammelt hat, 80 Hüte zu Hause hatte, für jeden Minijob auch am Anfang im Theater oder sonst, wo sich schon immer eine Hintergrundgeschichte ausgedacht hat und so weiter. Also kleiner Buchtipp vielleicht noch an der Stelle. Ich glaube nicht, dass es das schon als Audiobuch gibt. Da habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Aber cooles Ding auf jeden Fall. Robert De Niro, eine riesen Biografie, jetzt gerade erschienen, erst auf Englisch, ich glaube noch nicht auf Deutsch draußen. Das habe ich nicht geguckt, aber gelesen, zum Teil zumindest. Dann können wir noch 2, 3 Sachen nennen.
Ich habe noch, jetzt zum Beispiel Sonntag ist ja auch die Golden Globe-Verleihung, auf die wir erst im Nachhinein drauf eingehen werden, was ein bisschen spannender ist. Wir haben jetzt ja auch wirklich Artikel über Artikel verfasst, gesehen, junkies.de, über die Nominierten. Ich habe mir aber, was ich immer sehr spannend finde, ist sozusagen die Auslandsfilme. Finde ich immer eine sehr spannende Kategorie. Und dort ist dieses Jahr auch ein schwedischer Film wieder einmal nominiert, und zwar Force Majeure. Mhm. Und zwar geht es um ein Ehepaar mit 2 Kindern, die in den französischen Alpen Skiurlaub machen. Und ich fand die Story schon ganz interessant, denn es geht darum, ohne jetzt wirklich viel zu spoilern, die Quintessenz eigentlich ist, dass ein gefährlicher Moment passiert und der Mann sich so verhält, wie man sich, glaube ich, als Familienvater und Ehemann nicht verhalten sollte. Und zwar nimmt er sein Handy und läuft weg.
Sehr schön.
Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, sozusagen, stell mal vor, du sitzt da jetzt als Frau mit 2 Kindern, die auch relativ jung noch sind, also 5 und 7 oder irgendwie so. und siehst also diesen Mann, der in dieser Situation, wo es also lebensgefährlich werden könnte, sein Handy rettet und wegrennt. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, gerade jetzt so auf engen Raum. Also diese typische, ich meine, wir kennen das ja auch alle, so mit den Eltern, ne, verreisen, ja, oder mit dem Freund, Freundin verreisen und dann halt in diesen engeren Zimmern sein, ne, Skifahren. Die französischen Alpen sehen natürlich auch sehr, sehr schön aus, nachts, wenn dann so die Lawinen abgeschossen werden. Also es ist wunderschön gedreht, sehr schön produziert, auch relativ langsam. Aber es ist halt mehr so ein, wie nennt man das, so ein Familiendrama, auch auf relativ engem Raum. Es kommen noch ein paar andere Charaktere hinzu, die es auch interpretieren, was er getan hat. Aber wirklich, also ich fand es sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Ich hoffe auch mal, dass er nominiert wird für einen Oscar, ich weiß gar nicht genau.
Also wirklich, könnte gut sein, der hat, glaube ich, relativ, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber habe auch schon von gehört. Finde ich auch immer interessant, das ist immer schön, wenn man guckt ja hauptsächlich meistens amerikanische Produktionen, vielleicht mal deutsche auch. Wenn man sich die Oscar-Contender international mal rauspickt, einfach mal um ein paar andere Länder abzuarbeiten, hat man meistens echt die Perlen des Jahres tatsächlich. Ja.
Und das ist auch bei mir auf der Watchlist ist auch hier natürlich Ida, der polnische Film, der, glaube ich, auch schon, der läuft auch schon bei uns in den Kinos, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, der ist eher dann, wenn in ganz kleinen Kinos auch nur gelaufen.
Aber ich meine, er lief schon oder lief auf dem Festival hier in Berlin auf jeden Fall. Ich gebe dir absolut recht, das finde ich immer so, diese Auslandsperlen gucke ich immer gerne.
Und auch oft die besten Filme innerhalb der Awards dann.
Absolut. Ja. Und es sind ja sowieso auch nur meist 4 oder 5 Nominierte, 5 glaube ich. Ja. Also hat man die auch relativ schnell durch. Und jetzt, wie gesagt, also dieses schwedische Drama Force Majeure ist, glaube ich, höhere Gewalt, ne? Kann das sein, auf Französisch?
Hört sich schlüssig an. Doch.
Ist auf jeden Fall also wirklich ein spannendes Ding. Lief, glaube ich, aber nur auch auf Festivals in Deutschland, soweit ich weiß, bis jetzt. Wenn ihr es seht, schaut es euch an. Auf jeden Fall empfehlenswert.
Wo du schon bei Skandinavien bist, kann ich noch was reinschmeißen. Ich habe nämlich noch The Headhunters. Norwegischer Film noch gesehen, einfach mal so auf der Couch nebenbei, auf Blu-ray.
Dass du nicht in der Küche geholfen hast.
Ja, richtig. Nein, da war ich schon wieder zu Hause. Also da durfte ich dann gucken, da habe ich dann alles nachgeholt. Ist basiert auf einem Buch von Joe Nesbo, heißt dieser Autor. Das ist ja, ich bin nicht so ein Krimi-Leser, aber ich glaube, das ist momentan genau so der Number One Krimi-Schreiber. Also ich sehe diesen Namen sehr, sehr oft. Und dieser Film ist eigentlich genauso, wie ich mir seine Bücher vorgestellt habe. Sehr spaßig, sehr flott irgendwie, aber auch sehr plotty. So, da passiert das und du hast das gemacht und so. Also so ein bisschen so, ja, ist halt nett, aber es ist auch manchmal so, wird ein bisschen übertrieben mit den Drehungen und Wendungen. Und aber soll Spaß machen vor allem. Und ja, es geht um, wie kann man es beschreiben, es ist ein Headhunter, aber ein Headhunter im Sinne von jemand, der Leute sucht für große Jobs, für große CEO-Jobs und quasi den Anwärter und die Firma zusammenbringt und erlebt in Oslo, ist aber gleichzeitig auch, er ist ein Dieb, ein Kunstdieb, also ein bisschen so ein, wie kann man es am besten ausdrücken, ja, er hat so ein führt so ein bisschen so ein Doppelleben, ne? Eigentlich, er macht so auf superreichen Pimp und allein durch seinen Job schafft er das eigentlich gar nicht, sondern er hat noch diese Kunst, er steht Kunstwerke und dadurch lebt er eigentlich über seinen Verhältnissen und wie kann man sagen, dann gerät er in so einen Plot, wo er was klaut und dann verfolgt wird, es geht um Leben und Tod, auf einmal wollen ihn Leute umbringen, er weiß nicht genau warum, hat es mit seinem anderen Headhunter-Job zu tun, hat es mit seiner Frau zu tun, die eine Affäre irgendwie hat. Bisschen Thriller, ziemlich lustig, ziemlich flott, teilweise wird er dann aber auch recht dunkel und relativ brutal, was ich ganz cool fand, das hat dann so ein bisschen... Nee, es hat dann wirklich noch so ein bisschen reingehauen. Sonst
aber sag noch mal kurz, wer die Hauptrolle spielt.
Also die Hauptrolle weiß ich gar nicht, aber Nikolai Coster-Waldau spielt auch mit. Da würde ich sagen, spielt so die zweite Hauptrolle von Game of Thrones, den man als Jaime Lannister kennt.
Aber den Hauptcharakter kennt man doch auch irgendwo her, oder?
Ja, ich hab's mir leider gar nicht aufgeschrieben, wer das ist. Wahrscheinlich ein relativ bekannter skandinavischer Schauspieler. Ist vielleicht auch bestimmt schon mal woanders aufgeregt. Headhunters, ja, netter Thriller.
Ich glaube, der ist auch von 2013 oder 12.
Ja,
oder
so, ist schon ein, zwei Jährchen her.
Der steht auch in der Videothek immer relativ.
Denk mir bei sowas immer, ja, netter Film. Wenn es ein deutscher Film wäre, würde ich sogar sagen, oh, sehr gut. Ja. Weil Deutsche, macht euch erstmal an das Niveau und dann können wir weiter gucken, so ungefähr. Also ich frage mich halt immer, warum diese Art von Filme, die fehlt mir in Deutschland so ein bisschen. Das muss gar kein Meisterwerk sein, aber so ein spaßiger Film sein. Und naja, in Deutschland... Wir wissen ja, was über Weihnachten in Deutschland, sein Name soll nicht genannt werden, in den Kinos lief. Du weißt wahrscheinlich.
Ich weiß, wen du meinst, deinen liebsten Yo-Yo-Yo-Freund. Ja. aber ich habe auch noch was gesehen, und zwar der liebe Adam, der, glaube ich, ich war noch nie bei Adam zu Hause, aber Adam hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Tausend von Blu-Rays.
Ja, ist er so ein Sammler?
Ich glaube ja.
Jäger und Sammler.
Auf jeden Fall. Jede Post, die wir bekommen, geht eigentlich meist an Adam
das mit Blu-Ray. Das stimmt, tatsächlich.
Das ist wirklich so. Und er hatte mir schon vor Monaten, ich schäme mich auch ein bisschen, ich bin auch jemand, der relativ spät immer Sachen zurückgibt, ja, ich schäme mich, hatte er mir Maleficent, die Disney-Produktion gegeben, da von der eine Art andere Erzählgeschichte von Sleeping Beauty mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Und ich fand ja sozusagen auch damals, als sie aus der PV kam und als die Reviews rauskamen, war es alles so, ja, kann man gucken, muss man aber nicht.
Der erste große Auftritt wieder für Angelina Jolie seit ein paar Jahren, glaube ich, ne? Als Schauspielerin.
Genau, und jetzt, als die ganzen Jahresrückblicke rauskamen, merkte man erstmal, der Film hat ja irgendwie, ich glaube, weltweit 750 Millionen Dollar eingespielt. Also war super erfolgreich, auch in den Top Ten überall. Und ich fragte mich immer, warum eigentlich? Also ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden, wenn er doch nicht so gut war. Also habe ich mir wirklich mal die Zeit genommen und habe mich also, hab die Blu-ray in meine neue PS4 gesteckt. Und ich muss gestehen, er hat mir unheimlich gut gefallen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ich ging mit super niedrigen Erwartungen rein.
Das kann was ausmachen. Ne?
Aber es war eine super interessante Story. Es war richtig so eine andere Erzählweise von Sleeping Beauty. Ich fand, sie war auch sehr positiv für Frauen, weil auch Angelina Jolie ja auch, wenn man ihre Interviews mitbekommt oder auch bei den Pressekonferenzen sie mal ein bisschen beobachtet, sie hat ja schon sehr viel Interesse, auch so starke Frauenrollen zu pushen.
Definitiv.
Und sie hatte auch relativ viel Einfluss auf die Rolle. Und es macht alles total Sinn. Es ist super, super pompös natürlich mit den Effekten. Das sieht manchmal, erinnert so ein bisschen an hier Snow White and the Huntsman, ne, den ich visuell, war mir das auch alles viel zu überladen. Mhm. So ein bisschen überladen fand ich Maleficent auch. Die Geschichte ist aber tausendmal besser. Sie ist wirklich also eine richtig erzählte Geschichte, wo sie auch, wie man in den Bonusmaterialien sieht, richtig eine Autorin auch beauftragt haben und lange an diesem Drehbuch gewerkelt haben. Und das merkt man auch. Es ist wirklich sehr, sehr...
Ist ja heute nicht unbedingt immer gesagt, bei den Blockbustern wirkt es immer so, als wäre das Drehbuch so das Unwichtigste. Genau. Ja, so eine Hauptsache, wir haben eins. So.
Genau. Nee, also hier merkst du wirklich, dass das Drehbuch echt relevant war und im Zentrum steht. Und das haben sie toll umgesetzt. Es gibt wilde Action-Szenen, wahnsinnige Action-Szenen. Und Angelina Jolie spielt wirklich hervorragend. Mhm. Also sie, diese Rolle ist ihr wirklich auf den Leib geschnitten. Und es erinnert auch so ein bisschen an den alten Disney-Film, den ich nie besonders mochte, Sleeping Beauty. Aber also ich muss gestehen, ich fand ihn echt gut. Ich finde, man kann ihn wirklich gucken. Wenn ihr mal in der Videothek seid und nicht wisst, was ihr schauen sollt, nehmt euch Maleficent mal mit. Wie gesagt, ich würde es gerade empfehlen, auch vielleicht für Frauen oder Mädchen eher vielleicht, als jetzt so die große... Dann vielleicht guckt lieber Headhunters so, vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, da unterscheidet sich so ein bisschen.
Vielleicht so beim Bro-Abend.
Nicht genau, also das ist kein Bro-Abend für M9, sorry. Aber hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das hat mich sehr überrascht.
Ja, dann würde ich vielleicht, also mich hat er auch ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Angelina Jolie mag ich an sich. Also das ist ja dieses, Brad Pitt und Angelina Jolie sind ja so dieses Glitter-Pärchen immer gewesen. Aber ich finde ja, als Künstler sind sie gar nicht so. Ich finde sie beide interessant. Als Schauspieler und auch als Filmemacher und Produzenten oder was auch immer. Sie haben eigentlich immer gute Projekte am Start und auch mit einem guten Engagement gehen sie da irgendwie rein. Also das ist Brad Pitt mit seiner Plan B, ich weiß nicht, ob Angelina Jolie da auch mit drin ist quasi, an Filmen produziert, kann sie eigentlich immer sehen lassen.
Weil sie dreht ja auch mittlerweile Filme, ne? Unbroken hat sie ja gerade auch wieder die zweite Regiearbeit abgeliefert.
Habe ich die erste auch noch nicht gesehen.
Die erste habe ich gesehen, das war hier The Land of Blood and Honey.
Also kam mir immer so ein bisschen überambitioniert vor, als ersten Film irgendwie, so, war der eigentlich auf Kroatisch dann?
Das war doch so ein
Kosovo-Krieg.
Genau, das war ja diese, welche Seite, ne? Das war ja die kroatische, nicht die serbische Seite. Okay, deswegen habe ich sie auch gesehen in der Pressekonferenz damals bei der Berlinale. Und das war halt krass, wo dann die ganzen serbischen Journalisten da waren und sie echt so angepuppt haben. Also es war echt...
Hart.
Ja, war sehr, sehr interessant und sie war super cool.
Das als ersten Film, als erste Regiearbeit.
Und sie meinte damals halt auch, sie hätte halt damals mit 16 irgendwie die Berichterstattung gesehen vom Kosovo-Krieg mit den Massenvergewaltigungen und hatte halt sich darüber informiert. Und da denkst du auch so, für eine Amerikanerin mit 16, ne, diese Informationen zu lesen, ist schon etwas, ne? Und das wollte ich noch kurz sagen zu He Who Should Not Be Named. Ne? Er nimmt doch immer seine Kinder ans Set. Ne?
Ja.
Also nicht nur ans Set, sondern lässt sie auch die Rollen spielen. Ne? Und als ich dann las, dass Maleficent gedreht wurde, habe ich auch gelesen, dass halt auch Judys und Pitts Tochter eine Rolle spielt.
Da bin ich sowieso völlig durcheinander. Wie viele Kinder haben die denn mittlerweile?
6, glaube ich. Also 3 eigene, glaube ich, und 3 adoptierte.
Okay.
Und ein eigenes sollte sozusagen die Tochter spielen. Da dachte ich so, ist das jetzt... So eine ähnliche Schuhe wie Dings. Und das fand ich total unsympathisch. Ja. Aber jetzt habe ich endlich erfahren, warum das so war. Und zwar, muss ich kurz erzählen, in den Bonusmaterialien hat sie halt diese ganze Klamotte an und ist ja auch so ein bisschen furchteinflößend. Ne? Hat diese Hörner und ne, ist in schwarz gekleidet.
Ja,
diese,
für Kids auf jeden Fall.
Diese Wangenknochen, heftig, die fake sind. Und sie brauchten halt irgendwie eine Vierjährige, also Sleeping Beauty, die sozusagen keine Angst vor ihr hat. Und dann haben sie halt lauter Kinder gecastet, die aber sich furchtbar erschrocken haben, immer vor Angelina Jolie in diesem Kostüm und immer weggelaufen.
Für immer traumatisiert, ja.
Die haben geweint und sind weggelaufen, haben geschrien. Und dann meinte halt Angelina so, ja, okay, es gibt nur ein vierjähriges Mädchen, was keine Angst hat vor mir in diesem Kostüm.
Ja.
Die Tochter. Ja. Und deswegen haben sie gedreht.
Macht Sinn, ja.
Und das war auch ganz süß. Dann siehst du halt die auch so wie Brad Pitt und so, sie halt immer so, also wie sie so halt dreht und dann zu ihm läuft und sowas. Also das war echt ganz, das war wirklich sehr, sehr süß. Also guckt das Bonusmaterial. Ja. Wenn ihr sonst nichts
habt. Wenn ihr riesen Brangelina-Fans seid. Cool, da haben wir schon ziemlich viel Zeug. Eine Sache wollte ich noch raushauen. Ich habe gesagt, ich habe nur The Affair geguckt, was gar nicht so sehr stimmt an Serien. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Friends zu gucken. Friends war ja so ein bisschen wieder in aller Munde, auch im Netz wieder viel, weil beim amerikanischen Netflix alle 10 Friends-Staffeln zum 1. Januar, glaube ich, rausgekommen sind. Und zum ersten Mal gibt es quasi bei einem Streaming-Anbieter alle 10 Staffeln abzurufen. Ich glaube, hier gibt es auch in Deutschland bei anderen Streaming-Anbietern auf jeden Fall Friends teilweise, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es alles gibt. Und es gibt hier und da mal Staffeln auf jeden Fall, bin ich mir relativ sicher. Ich habe sowieso auch die DVDs zu Hause. Und dadurch, dass ich wieder so viel gelesen hatte und kamen wieder Reviews raus und wie ist Friends gealtert und so weiter, habe ich wieder reingeschaut und muss sagen, wir hatten ja auch noch das Gespräch zum Beispiel mit dem Felix aus der Redaktion bei uns, der eben ein bisschen jünger ist, erst Anfang 20 und der es noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, jetzt wird es echt so eine neue Generation geben, die sich jetzt nochmal Friends reinzieht, gerade in den USA, weil es ja jetzt so leicht verfügbar ist. Und ich muss sagen, kann man immer noch super gucken. Die ersten paar Folgen, ich habe 10 Folgen vielleicht nochmal gesehen, erste Staffel. Klar, der Style ist immer so ein bisschen so strange.
Die Klamotten auch.
Ja, genau, das war hauptsächlich Klamottenfrisur, die Art so ein bisschen. Aber es ist halt sehr, sehr gut geschrieben und es ist vor allem relativ frei von, das ist mir auch gefallen, was heute viel gemacht wird, von so popkulturellen Referenzen. Sprich, Gags funktionieren auch in 20 Jahren noch und nicht, sie funktionieren, ich weiß nicht, du musst jetzt ist wie, als wenn heute eine Sendung nur Witze über Lady Gaga und Kanye West machen würde und so. Und in 10 Jahren weiß niemand mehr oder 15 Jahren weiß niemand mehr, wer das ist. Das ist gar nicht so. Also es werden wenig Film- oder Musikreferenzen oder irgendwas benutzt, sondern es sind halt eher diese zwischenmenschlichen Sachen. Und es gibt halt wirklich Gags. Und es sind nicht nur so, es sind Witze. Witze, die aufgebaut werden mit Punchlines, die funktionieren. Und es ist nicht so nur, jemand sagt was lustig oder so auf eine lustige Art. Ich finde, How I Met Your Mother war anfangs echt ein guter Nachfolger, auch sehr, sehr stark gestartet, später abgeflaut. Aber ich glaube, Friends war im Endeffekt, mal sehen, wie weit ich jetzt noch komme bei meinem Rewatch, über die gesamte Länge schon sehr, sehr stark. Und die erste Staffel fängt gut an. Ich glaube, das ist aber längst nicht der Höhepunkt. Ich glaube, es gibt ein paar spätere Staffeln.
Also ich habe mir auch natürlich die Komplettbox gekauft, weil ich auch ein super großer Friends-Fan war. Auch so eine Sache, die mein Bruder und ich immer zusammen geguckt haben. Und wir noch sehr viele Insider haben. Und meine Eltern uns immer verboten haben, am Tisch diese Friends-Insider zu reißen. Also es gibt wirklich großartige. Man muss auch dazu sagen, dass mein Bruder und ich auch ein bisschen Monica und Ross ähnlich sind.
Ja,
also deswegen sehr gut, sind wir da sehr, ist das sowieso unser Lieblingspaar. Also Paar in Anführungsstrichen. Das Ding ist, wenn ich krank bin oder so, dann schaue ich immer gerne noch eine Staffel. Also ich kenne die wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde behaupten, auch gegen Exis, Anti-Binge-Watching, so eine Staffel kriegt man ja auch locker mal durch an einem Tag.
Ja,
ne? Also gerade wenn man krank ist. Und ich muss gestehen, ich finde gerade die erste Staffel noch fast mit am schwächsten anfangs, weil es braucht so ein paar Folgen, finde ich, bis man reinkommt.
Ja.
Gerade wenn man die Leute noch nicht kennt.
Genau,
ne?
Es lebt also, ja davon auch so ein bisschen von den
und da sind noch so ein paar komische Folgen. Da ist doch dann auch so ein bisschen noch ein bisschen ernst noch mit drin. Also ich finde, manches funktioniert noch nicht so ganz.
Ja,
aber dann
ja.
So, fand ich so, gerade so ab 10, 11, dann finden sie sich.
Ja.
Und leider, ich finde auch, Friends lief natürlich auch ein bisschen zu lang. Ne? Also ich finde gerade so Staffel 6 zum Beispiel, da geht es leider bergab, finde ich. Also 5
kann sein, großartig. Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, weil es so eine frühe Serie war, die ich geguckt habe. Aber für mich, ich habe sie halt voll bis zum Ende durchgezogen. So, das war für mich gar keine Frage, wo ich zum Beispiel bei How I Met Your Mother ausgestiegen bin, bei Big Bang ausgestiegen
ich
bin.
Auch.
Aber vielleicht wäre ich heute auch ausgestiegen bei Friends, ich weiß es nicht genau.
Also man müsste jetzt vielleicht nochmal 6, 7, 8, 9, 10 nochmal gucken, aber ich weiß zum Beispiel, ich fand 5 immer noch grandios, ist auch einer meiner Lieblingsstaffeln, aber dann 6 fand ich schon extrem viel schwächer, was immer noch sehr, sehr gut ist natürlich, aber schwächer. Aber man müsste die vielleicht auch nochmal schauen. Aber wenn ich zum Beispiel krank bin und mir eine greife, greife ich nie die 6.
Okay, so genau kenne ich es tatsächlich nicht. Also das wäre jetzt, glaube ich, mein... ja, nicht erster Rewatch, aber erster, wo ich ja seit langem mal wieder und wo ich wirklich nochmal von vorne anfangen würde und es komplett durchziehen. Mal gucken, wie weit ich komme, wie gesagt. Aber was man auch schön merkt, ist die Schauspieler, die da halt dabei sind, die sechs, die sind echt auf ihrem, ja nicht Höhepunkt unbedingt, das ging ja sehr lang, diese Serie, aber das hat halt perfekt gepasst. Super Casting, die sind alle sehr, sehr lustig. Bei How I Met Your Mother ist auch eigentlich ein cooler Cast, aber Barney Stinson zum Beispiel, Neil Patrick Harris hat schon sehr herausgestochen zum Beispiel. Ja. Ja. Ich glaube, bei Friends teilt es sich tatsächlich, wenn man sechs verschiedene Leute fragt, was ist dein Lieblings-Friend-Charakter, dann sagen die wahrscheinlich sechs verschiedene.
Ich muss tatsächlich gestehen, auch wenn ich gefragt werde, wer ist dein Lieblings-Friend, wechselt das bei mir auch so ein bisschen. Zum Beispiel Ross mag ich fast am wenigsten, muss ich fast gestehen. Ja. Nicht, dass ich meinen Bruder nicht mag. Aber ich würde, bei mir variiert es sozusagen. Ja.
Es gibt auch Phasen, so, wo sie sehr stark geschrieben sind oder sehr viele starke Szenen oder Folgen haben und dann wieder nicht so vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen.
Großartig. Ja. Hätte ich auch wieder Lust, Fans zu gucken. Ja, damit.
Wir hatten ja schon mal hier im Serientext gesagt, dass es meine Serie war, mit der ich auch so mit. Es ging mal um, wann haben wir angefangen, auf Englisch Sachen zu gucken und so. Das war bei mir bei Friends damals der Fall. Aber das habt ihr alle schon gehört und wenn nicht, müsst ihr die letzte oder vorletzte Folge hören, wie auch immer. Cool. Ich glaube, dann haben wir echt einen ganz guten Abschluss gemacht. Vielleicht haben wir euch ein bisschen Lust gegeben auf Kram, den ihr mal wieder oder mal schauen könntet. Schreibt uns gerne, was ihr so über die Feiertage geguckt habt. Ja, wenn ihr noch Tipps habt, podcast@zanejunkies.de. Das Eigentliche, was wir noch besprechen wollten, dann verschieben wir es einfach auf nächste Woche, ist ja nicht so schlimm. Genau. Wo wir echt mal reingehen in die Thematik Streaming und was uns echt so an Serien in den nächsten Monaten erwartet. Da kommt sehr viel, nicht nur von Netflix, sondern auch von Amazon. Und noch jemand? Das sind so die zwei Großen. Wer bringt...
Nee, Maxdome hat nichts Eigenes angekündigt.
Ja, mal sehen, was noch kommt. Vielleicht
ein Schlüsselband?
Ja. Vielleicht wird es auch in Deutschland demnächst mal eine eigene Produktion geben. Wäre mal an der Zeit. Ansonsten schaut auf audible.de/ZaneJunkies vorbei, wenn ihr ein Hörbuch testen wolltet. Könnt gerne eins nehmen von dem, was wir euch vorgeschlagen haben oder was völlig anderes. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor nochmal und ansonsten schreibt uns immer gerne podcast@zanejunkies.de. Hanna, dich kann man auch bei Twitter erreichen.
Genau, unter dem Handle MediaWhore, MediaWhore.
Und mich unter Picknicker83 bei Twitter und auch bei Letterboxd. Und Hanna auch bei Letterboxd. Ich habe einen Follower, glaube ich, so bist du oder
ich
zwei.
Ich habe neun.
Ich weiß gar nicht. Huh. Da hast du es aber schon prominenter gemacht. Hast du bestimmt getweetet. Ich glaube, das habe ich noch nicht.
Ich habe mich gemediahort.
Ja, genau.
Ausgehort habe ich.
Also vielleicht habe ich bis nächste Woche ja ein paar Follower mehr. Mal sehen. Vielleicht könnt ihr da schon immer gucken, was wir eventuell nächste Woche besprechen. Stimmt. Das ist ja so ein kleiner Hinweis.
Ich bin auch jetzt ein bisschen unter Druck. Ich weiß auch schon, was ich jetzt am Wochenende für Filme gucken muss.
Ah, musst.
Ja, um meine Letterbox wieder aufzufrischen. Aber ja, sehr gut. Super.
Hanna, vielen Dank, dass du hier im Serientaxi Platz genommen hast. Mal sehen, ob der liebe Axel nächste Woche wieder am Start ist. Geh davon aus. Ansonsten viele Grüße an dieser Stelle.
Ja, gute Besserung.
Danke fürs Zuhören, Leute, und bis nächstes Mal.
Ciao.
Ciao.